Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Eine Frau kommt aus dem Gottesdienst nach Hause. Während sie das Mittagessen kocht, fragt ihr Mann: Und worüber hat er gepredigt? Sie: Über die Sünde. Und was hat er gesagt? Er war dagegen. Mit diesem uralten Witz wird ein uraltes Vorurteil deutlich. In der Kirche geht es eigentlich immer um Schuld, Sünde, Versagen und solche negativen Dinge. Da wird den Leuten ein schlechtes Gewissen gemacht. Heute darf ich dieses Vorurteil bestätigen. In diesem Gottesdienst geht es wirklich um Sünde, um Schuld. Unter einem besonderen Gesichtspunkt, der hat mit dem vierten Sonntag nach Trinitatis zu tun, denn dieser Sonntag hat das Thema, früher wurde das formuliert, die Gemeinde der Sünder. Heute steht in der Erklärung, wie können wir im Frieden miteinander leben. Ich glaube, dass es nicht ganz das Gleiche ist, aber das hat sehr viel miteinander zu tun. Wie ist das eigentlich mit der christlichen Gemeinschaft? Wenn Leute vielleicht frisch begeistert vom Glauben sind, kommen sie in die Gemeinde und erleben oft gerade so das Faszinierende einer neuen Gemeinschaft. Aber nicht selten kommt danach irgendwann Ernüchterung. Die sind ja auch nicht anders. Und da gibt es ja auch das und jenes und hintenrum Gerede und dass einer dem anderen was nicht gönnt oder gegen den anderen vorgeht. Wir wünschen uns das so, dass unter Christen die Gemeinschaft irgendwie perfekt wäre. Und dass wir alle fehlerlos im Umgang miteinander wären. Das wäre sicher schön. Aber das ist nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist, dass wir alles, solange wir in dieser Welt sind und leben, Menschen sind, die fehleranfällig sind. Die Ecken und Kanten haben, die anderen etwas zu tragen geben. Und die das auch erleben, wie andere uns was zu tragen geben, Lasten auflegen. Wir werden auch in der Gemeinde immer wieder nochmal aneinander schuldig. Natürlich wollen wir uns in eine gute Richtung weiterentwickeln. Natürlich soll das weniger werden und besser werden. Aber solange wir in dieser Welt leben, werden wir nie die Situation erreichen, dass wir perfekt im Sinne von fehlerfrei würden. Aber wie kann man dann miteinander leben? Und was unterscheidet dann eigentlich die Gemeinschaft der Christen von allen möglichen anderen Gemeinschaften und Gemeinschaftserleben, was es in dieser Welt gibt? Ich stelle mal die These auf. Der Hauptunterschied ist, dass wir wissen, wie schlecht wir sind. Dass wir zumindest anfangen, das zu entdecken, was alles in uns schlummert. Und wenn man in sich reinguckt und dann mal ehrlich wird, was da alles möglich wäre, wenn ich in bestimmte Situationen komme oder wenn ich vielleicht dieses oder jenes mich davon abgehalten hätte, dann kann man doch erschrecken über sich selbst. Aber genau das ist wichtig, dass wir wissen, ja, wir sind Sünder. Wir sind Menschen, die immer wieder ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Wir sind Menschen, die immer wieder nach ihrem eigenen Vorteil suchen. Und wenn wir das erkennen, dann können wir auch erkennen, wo wir das konkret tun. Und dann kann etwas verändert werden, weil wir nicht nur wissen, wie schlecht wir sind, sondern weil wir auch noch wissen, wo es Vergebung gibt. und wie man damit umgehen kann und wie man Vergebung erleben kann und darum auch immer wieder mit anderen neu anfangen können. Und wenn das in unserer Gemeinschaft spürbar wird, dann unterscheidet sie sich in vielem von anderen Gemeinschaften, die man auch erleben kann. Wir sind nicht besser als andere, aber wir wissen um unsere Schlechtigkeit und wir wissen, wo wir Vergebung finden und wir wollen, dass sich unser Leben zum Guten verändert. Und mitten hinein in diese Thematik kommt jetzt dieser Bibeltext, dieses Wort, dieser Ausschnitt aus der Geschichte von Josef. Ich gehe mal davon aus, dass nicht alle die Geschichte von Josef im Detail mehr vor Augen haben. Und deswegen dachte ich, muss ich jetzt so etwas machen, was es früher mal im Fernsehen gab. Kennen Sie noch das, wenn der Ansager nach der Tagesschau eine Rubrik hatte, was bisher geschah? Wer kennt das noch? Das ist der Unterschied zwischen alt und jung. Unsterblich verewigt in einem Loriot-Sketch, Miss Wurmwurst, na wie auch immer, können Sie mal angucken, ich kann das nicht. Aber jetzt mal im Blick auf Josef, was bisher geschah? Eigentlich geschah schon sehr viel. Jakob, der Enkel von Abraham und Sohn von Isaak, hat eine große Familie, 12 Söhne. Sie sind nicht alle von einer Frau, sondern er hat 2 Haupt- und 2 Nebenfrauen. In Klammern gesagt, die Bibel redet sehr ehrlich davon, von dieser damaligen Situation, wo es eben noch mehr Ehe gab, aber sie verschweigt auch nicht, was das so an Problemen mit sich brachte. Und das Neue Testament lässt keinen Zweifel daran, dass das Bild von Ehe, das Gott wollte und Gott will, das Bild ist von einem Mann und einer Frau. Hier noch eine andere Situation. Die Lieblingsfrau, die Traumfrau, für die Jakob bereit war, 7 Jahre wie ein Sklave zu schuften, die wird ihm dann erstmal verweigert, sondern sein Schwiegervater jubelt ihm in der Hochzeitsnacht deren Schwester, die er bis jetzt nicht an den Mann bringen konnte, unter. Nochmal 7 Jahre weitere Arbeit. Und dann, beziehungsweise am Anfang dürfen sie schon heiraten, aber er muss nochmal 7 Jahre nacharbeiten. Rahel, die geliebte Frau. Und dann die Tragik, dass sie keine Kinder bekommen kann. Und dann, nach vielen Jahren, endlich der erste Sohn von dieser geliebten Frau, Josef. Und dann wird berichtet, wie Jakob diesen Josef verhätschelt und den anderen vorzieht. Und was für ein Neid und für eine Missgunst er damit provoziert. Aber Josef macht es dann auch nicht besser. Eines Nachts hat er einen Traum, den er ungeschickterweise am nächsten Tag brühwarm seinen Eltern und Geschwistern erzählt, nämlich, wir würden sagen, Übermachtsfantasie. Er ist derjenige, vor dem sich alle Brüder und sogar die Eltern verneigen. Jetzt ist spätestens der Ofen aus und als sie ihn dann irgendwann mal weit ab von zu Hause draußen in der Wildnis allein zu fassen kriegen, wo der Vater keinen Überblick und keinen Zugriff hat, da wird er in ein Erdloch geworfen und der nächsten vorbeikommenden Karawane als Sklave verkauft. Dem Vater wird die Geschichte aufgetischt, dass sein wildes Tier ihn zerrissen hat und zum Beweis das blutige Festgewand gegeben. Verraten und verkauft nach Ägypten. Dort kommt er in den Dienst eines reichen Mannes. Und die Josefsgeschichte durchzieht es, dass berichtet wird, so verlassen und verkauft Josef von Menschen war, Gott war mit ihm. Und Gott ließ gelingen, was er anpackte. Und darum steigt er in diesem Haus schnell zum Verwalter auf. Das nächste Problem ist, dass die schöne Ehefrau des Herrn einen Blick auf ihn wirft. Aber Josef bleibt Gott und seinem Herrn treu. Dafür wird er verleumdet und ins Gefängnis geworfen und bleibt für Jahre dort. Bis sich ein ehemaliger Mitgefangener an ihn erinnert und als der Pharao von Albträumen geplagt ist, die er nicht erklären kann, wo irgendwelche mageren Kühe Fette auffressen, wo irgendwelche mageren Ähren gefüllte gute Ähren vernichten, da sagt dieser ehemalige Mitgefangene, da gab es einen im Gefängnis, Josef. Der konnte mit der Hilfe Gottes solche Dinge erklären. Hat er in meinem Leben auch mal gemacht und das ist eingetroffen. Und so wird er geholt und mit Gottes Hilfe kann Josef dem Pharao erklären, ja, jetzt kommen 7 fette Jahre, wo man gut ernten kann, im Überfluss leben. Aber dann kommen 7 magere und die fressen alles auf. Und wenn man nicht vorgesorgt hat, dann wird es ganz schwierig. Der König ist glücklich und macht ihn zu seinem Kornverwalter. Und Josef ist klug und legt Vorräte an, sodass in den guten Zeiten für die schlechten vorgesorgt wird. Und dann kommen die schlechten Zeiten und er kann austeilen. Und dann hört man, in Ägypten kann man noch Korn kaufen. Und dann kommt alle Brüder kommen nach Ägypten, um Korn zu kaufen. Sie erkennen ihn nicht in seiner neuen Rolle. Aber irgendwann gibt er sich ihnen zu erkennen und sagt, kommt, holt eure Familien. Gott hat mich vorausgeschickt, um für euch den Weg hier zu bereiten. Gott hat mich vorausgeschickt, es ist sein Plan, euch und eure Nachkommen überleben zu lassen, damit er eine noch größere Rettungstat an euch vollbringen kann. Nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott. Er hat es geführt, dass ich die rechte Hand des Pharaos geworden bin und sein ganzer Hof und ganz Ägypten mir unterstellt ist. Und dann gehen sie zurück, holen ihre Familien, ihren alten Vater und es wird Wiedersehen gefeiert. Sie leben dort, sie überleben dort. Und dann kommt es ans Ende. Der Patriarch, der Stammvater Jakob, er merkt, sein Ende kommt, er segnet seine Kinder und seine Enkel und dann stirbt er. Es wird ein großes Abschiedsfest gefeiert und dann setzt unsere Geschichte ein. Weil nun ihr Vater tot war, gerieten die Brüder Josefs in Sorge, wenn Josef uns nur nichts mehr nachträgt, sagten sie zueinander. Sonst wird er uns jetzt heimzahlen, was wir ihm einst angetan haben. Zusammenleben trotz alter Geschichten. Wie kann das gelingen? Und dazu macht uns diese Geschichte 3 Dinge deutlich. Die erste habe ich überschrieben, Gott hat entschieden. Wenn man diese Geschichte vor Augen hat, könnte man meinen, dass der Höhepunkt eigentlich da erreicht ist, wo die Familie sich in Ägypten wieder trifft und dann die schwierigen Zeiten überlebt, gerettet ist. Aber jetzt merkt man, dass da noch manches offen geblieben ist, dass da noch manches unter der Oberfläche weiter gärt und weiter arbeitet. Und man merkt, unbereinigte Schuld wirkt sich irgendwann doch noch aus. Josef hat sich mit seinen Brüdern versöhnt und trotzdem trauen sie ihm nicht. In ihren eigenen Herzen haben sie Vergebung nie angenommen und haben es ihm gegenüber auch nie offen und ehrlich bekannt. Und darum kriegen sie jetzt Befürchtungen. Sie überlegen sich nämlich, wie würde ich denn handeln, wenn ich an seiner Stelle wäre? Und sie denken, genauso wird Josef auch handeln. Und so ist das leider, dass eigene Schuld unser Leben verdunkelt und uns misstrauisch macht anderen Menschen gegenüber. So zerstört Schuld menschliches Miteinander. Warum? Weil ich vom anderen nicht das Gute, sondern das Schlechte erwarte. Es gibt ein nettes deutsches Sprichwort, was das auf den Punkt bringt. Was ich denke, was ich tue, traue ich auch jedem anderen zu. Und damit ist das Misstrauen gesät. Und genau das erleben sie jetzt. Und was tun sie? Sie setzen auf diplomatische Taktik. Sie gehen nicht selbst zu Josef, sondern sie schicken einen Unterhändler. Und dann haben sie einen super klugen Einfall gehabt. Sie ließen Josef wissen, dein Vater hat uns, bevor er starb, etwas aufgetragen. So sagt zu Josef, ach, vergib doch deinen Brüdern ihre Untat und Sünde, denn Schlimmes haben wir dir angetan. Nun also vergib doch die Untat der Knechte des Gottes deines Vaters. Statt ehrlich selber zu kommen, schicken sie jemand und sagen, verstecken sich noch hinter einem angeblichen Wort des Vaters. Nirgendwo wird berichtet, dass Jakob das wirklich gesagt hat. Es ist nicht weit von der Wahrheit entfernt, denn wenn man ihn gefragt hätte, was er sich für seine Familie wünscht nach seinem Tod, hätte er vermutlich genau das gesagt. Aber es ist trotzdem nicht ehrlich. Sie versuchen irgendwie noch glimpflich rauszukommen. Gegen das ausdrückliche Wort des Vaters wird Josef doch nichts unternehmen können. Und dann noch ein weiterer Trick. Außerdem haben wir nicht alle den gleichen Gott? Sind wir nicht alle Diener des Gottes unseres Vaters? Wie kann dann einer gegen die anderen sein? Raffiniert. Und genau das ist das Problem. Sie versuchen aus der Situation immer noch möglichst glimpflich rauszukommen. So wie wir das selber auch am liebsten versuchen. Statt offen und ehrlich zuzugeben, was falsch war. Irgendwie noch sich rausmogeln. Aber das ist keine Basis für ein weiteres Zusammenleben. Taktieren nützt nichts. Und wenn wir wirklich etwas bereuen, dann sind wir auch bereit, dafür Konsequenzen zu tragen. Das, was die Brüder hier versuchen, ist keine Basis. Und die Reaktion von Josef? Er weint. Spannende Frage, warum weint er eigentlich? Weint er, weil sie ihm es immer noch nicht glauben, dass er ihnen schon lange vergeben hat? Und dass sie so misstrauisch ihm gegenüber immer noch sind? Weint er, weil in ihm die alten Geschichten auf einmal auch wieder aufbrechen, die alten Verletzungen? Oder weint er vielleicht, weil sie zum ersten Mal wenigstens indirekt ihm gegenüber von ihrer Schuld reden? Es lässt sich nicht genau klären. Was auf jeden Fall deutlich wird, er ist nicht einfach eiskalt und entrüstet. Er stellt sich nicht über seine Brüder, sondern er stellt sich gemeinsam mit seinen Brüdern unter Gott. Und als sie dann, nachdem sie so per Boten vorgefühlt haben, endlich doch selber zu ihm kommen, was passiert? Sie fallen vor ihm nieder. Der Traum erfüllt sich. Sie verbeugen sich vor Josef. Das, was er als junger Mann gesehen, aber noch nicht richtig einordnen konnte, passiert. Aber er nutzt es nicht aus. Und auch als sie sagen, wir sind bereit, dir als Sklaven zu dienen, da löst er die Spannung auf und sagt, habt keine Angst, ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ich finde diese Formulierung in der guten Nachricht noch etwas deutlicher als die Aussage in der Luther-Übersetzung: Stehe ich denn an Gottes Statt, an Gottes Stelle? Josef sagt nicht nur, das hat letztlich Gott zu entscheiden und Gott hat letztlich zu richten, ich maße mir das nicht an, das ist auch richtig und wahr und eine biblische Wahrheit, aber Josef meint mehr. Er sagt: Liebe Leute, Gott hat schon lange entschieden. Gott hat entschieden dadurch, dass er mich hierher gebracht hat und daraus Gutes hat werden lassen. Gott hat Heil wachsen lassen. Wie könnte ich jetzt nachträglich hingehen und Gottes Tun widersprechen oder versuchen, ungeschehen zu machen, indem ich Rache übe? Gott hat entschieden und Gott hat gegen Rache entschieden und gegen Vergeltung. Gott hat entschieden. Das ist das Erste, was er wahrnimmt, Gottes Führung seines Lebens. Und sagt: Dagegen, was Gott aus meinem Leben gemacht hat, werde ich mich nicht stellen. Zweitens, Gott hat nicht nur entschieden, sondern Gott hat vergeben. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe bis jetzt die Brüder etwas einseitig gezeichnet. Ihre Taktiererei. Immerhin, ja, sie haben etwas davon verstanden, was sie getan und angerichtet haben. Ihnen ist etwas von ihrer Schuld deutlich geworden. Und nachdem sie es im Wort des Vaters indirekt sagen, dann sagen sie es auch noch mal in eigenen Worten. Ja, wir sind an dir schuldig geworden. Und selbst wenn man das noch als Taktik sehen würde, es gab eine Szene früher, als sie ihn noch nicht erkannt hatten. Und als Josef mit ein paar kleinen Tricks sie so etwas unter Druck gebracht hatte, da reden sie miteinander und haben den Eindruck, der ägyptische Herr versteht uns sowieso nicht. Und auch da haben sie schon gesagt, das ist die Auswirkung dessen, was wir unserem Bruder angetan haben. Auch da ahnten sie schon etwas von dieser Schuld. Wir bitten dich, verzeih uns unser Unrecht. Wir sind deine Sklaven. Sie sind sogar bereit, jetzt Konsequenzen zu tragen. Unbereinigte Schuld zerstört Gemeinschaft. Selbst dann, wenn sie vielleicht gar nicht erkannt worden ist. Ein Vertrauensbruch in einer Familie wirkt sich aus, auch wenn er nicht ausgesprochen wurde. Merkwürdig, dass die Brüder es so lange haben anstehen lassen. Damals schon geahnt, aber nie Konsequenzen gezogen. Merkwürdig, dass wir es manchmal so lange anstehen lassen, obwohl wir doch darunter leiden, wenn Schuld weiter rumort. David fasst das in Psalm 32 mal so zusammen: Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Bis hin zu körperlichen Auswirkungen kann es haben, wenn wir Schuld statt bekennen, verdrängen, verschweigen, drüber hinweggehen. Dadurch wird sie nicht bewältigt. In Israel hatte man eine Ahnung davon, dass man über Schuld nicht einfach hinweggehen kann. Das merkt man schon daran, dass mehrere Worte, die sowohl auf der einen Seite Schuld bedeuten, auf der anderen Seite auch die Folge, das, was bei der Schuld rauskommt, auch die Strafe mitbezeichnen. Man wusste darum, wenn wir etwas Böses tun, dann hat das Folgen. Dann setzt das Böses in die Welt, das irgendwo wieder zurückschlägt. Und in der Regel muss der, der es in die Welt gesetzt hat, es tragen. Schuld muss getragen werden, sonst geht sie nicht weg. Und das Gute ist, dass die Bibel dann sagt, aber sie kann auch weggetragen werden. Und darum hat Gott im Alten Testament Möglichkeiten gegeben zu opfern. Dass Menschen ein Tier etwas von sich aus ihrem Besitz nahmen, es vor sich hinstellten, die Hände darauf legten und damit deutlich machten, ich identifiziere mich mit diesem Tier. Das bin jetzt ich. Und dann erlaubte Gott, dass statt des Menschen dieses Tier getötet wurde und damit die Schuld in den Tod trug. Schuld kann getragen werden, im Alten Testament sehr vorläufig, durch diese Opfer. Aber dann sagt das Neue Testament, aber in Jesus hat Gott die Schuld der ganzen Welt, aller Menschen, aller Zeiten von sich aus auf diesen Jesus gelegt und gesagt, das seid jetzt ihr. Und sie dann in den Tod getragen und vernichtet. Gott hat entschieden, sagt Josef. Und ich staune, dass er das in seiner Zeit so schon verstehen konnte. Gott hat entschieden für Vergebung. Durch Jesus können wir es ganz klar sehen. Gott hat entschieden für Vergebung. Wie könnte ich dann anderen gegenüber anders entscheiden? Dritter, letzter Gedanke. Gott hat sogar aus Bösem Gutes gemacht. Ihr gedachtet, das Böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Hier spitzt er es nochmal zu und das ist sozusagen das Resümee. Ihr gedachtet, es böse zu tun. Es wird nichts verschwiegen, nichts unter den Teppich gekehrt, sondern ehrlich angesprochen. Ja, ihr hattet Böses im Sinn, ihr wolltet Böses tun. Mir antun. Und ihr wollt es nicht nur, ihr habt es auch getan. Aber gegen dieses böse Wollen und Tun der Menschen setzt Gott sein Tun. Und das Atemberaubende in diesem Bekenntnis des Josef ist, dass Gott sogar das Böse genutzt hat, das die Menschen getan haben, um Gutes zu tun. Gott ist stärker. Sein Wille ist stärker als unser Wille, auch unser böser Wille. Und Gott ist stärker in seinem Tun als unser böses Tun. Und darum kann Gott immer noch Gutes tun. Man muss aufpassen. Man darf das jetzt nicht, es gibt so Sätze, die klingen so ähnlich und sind trotzdem völlig falsch. Diese Sätze lauten, in allem Bösen steckt auch was Gutes. Nein. Alles Böse hat auch noch gute Folgen. Nein, Böses ist böse und bleibt böse. Aber wenn Gott eingreift und wenn Gott sein Aber Gott, gegen unser Böses setzt, dann wird Gutes draus. Das steckt nicht im Bösen drin, ist nicht Yin und Yang, gut und schlecht gehören zusammen. Nein, gegen unser Böses setzt Gott sein Gutes. Aber ist das nicht gut zu hören? Ihr wolltet Böses tun. So trostlos, wie das Böse immer ist und auch in uns. Aber Gott hat daraus etwas überragend Gutes gemacht. Bei Josef hat er dadurch verhindert, dass die Verheißung Gottes schon darin endet, dass dieses Volk jetzt einfach, diese Sippe einfach verhungert, gar kein Volk wird. Aber es gibt einen anderen Ort, wo dieses Wort nochmal viel klarer, deutlicher auch zum Tragen kommt, als die Menschen Jesus ans Kreuz schlagen. Da wollen sie Böses tun. Sie wollen Jesus, den Sohn Gottes, aus der Welt schaffen. Und sie tun es auch. Sie machen ihn mundtot, sie bringen ihn zum Schweigen und sie schaffen ihn aus der Welt. Und Gott macht aus diesem gleichen Geschehen das Rettungsgeschehen für die ganze Welt. Heil und Vergebung. Ihr wolltet Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus gemacht. Und darum ist es spannend, auch in unserem eigenen Leben vielleicht mal danach zu fragen, gibt es da auch für mich solche Situationen, wo ich das jetzt im Nachhinein so sagen kann? Denn ich glaube, dass das auch für unser Leben gelten kann. Ich sage nicht, in jeder Situation und immer gelten muss. Manchmal findet man wahrscheinlich nicht zu diesem Bekenntnis. Aber immerhin schreibt Paulus doch auch im Römerbrief, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten zusammenwirkt, zum Heil mitwirkt, zum Besten dient. Also auch bei uns können wir das glauben. Gott hat aus Bösem Gutes gemacht. So können wir als Christen und weiterhin sündige Menschen Gemeinschaft leben und zusammenleben, dass wir alle von seiner Vergebung leben. Und dass wir darum auch anderen diese Vergebung nicht vorenthalten dürfen. Und wenn er mir noch wieder so oft querkommt und zum x-ten Mal mir auf die Nerven geht. Gott hat entschieden. Gott hat vergeben. Und Gott hat aus Bösem Gutes gemacht. Und darum ist es schön, dass wir gerade jetzt noch Abendmahl zusammen feiern. Weil es uns da nochmal zugesagt wird. Ja, du brauchst Vergebung und der neben dir auch. Weil ihr alle Menschen seid, die nur von Vergebung leben können. Ihr seid nicht perfekt. Aber genau so dürft ihr gemeinsam von mir und meiner Vergebung leben, sagt Jesus. Und so könnt ihr miteinander leben, trotz alter Geschichten. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für dieses wunderbare Beispiel in deinem Wort, wo jemand über all dem Bösen seines Lebens doch zum Frieden kommen konnte, weil er dich erlebt hat, deine Nähe und deine Führung und dir vertraut hat. Herr, und ich bitte dich, dass du auch uns über unseren Lebensgeschichten, über unseren alten Geschichten miteinander und gegeneinander und andere uns zur Vergebung führst, auch dass wir einander vergeben können und dass wir genauso mitbekennen können, wie Gutes du trotz allem Bösen in unserem Leben geschenkt hast. Herr, dafür loben wir dich und wir danken dir, dass wir alle von deiner Gnade leben dürfen. Amen. Thank you.
Im Abendmahl erinnern wir uns an das große Aber Gottes in dieser Welt. Das große Aber, dass er aus allem Bösen, was wir anrichten, etwas Gutes machen kann, wenn wir uns ihm anvertrauen. Wir feiern Jesu Tod und Auferstehung als das Opfer für unsere Schuld. Und so bitte ich euch, sich zu erheben zur Feier dieses Abendmahls. Wir treten vor Gott. Herr unser Gott, wir danken dir und wir preisen dich für das, was du getan hast. Wir danken dir, dass du aus dem Schlechten, was wir anrichten, Gutes machst, dass du uns die Gemeinschaft mit dir eröffnest, dass wir zu dir kommen können in aller Freiheit, dass wir von dir selbst das Leben in Fülle empfangen können. Jesus Christus, wir feiern die Gemeinschaft mit dir, wir feiern, dass du hier unter uns bist, dass du für uns bist. Und wir feiern deine unendliche, unerschrockene, bedingungslose Liebe für uns. Du bist unendlich würdig. Niemand liebt so wie du. Du bist heilig, heilig, heilig. Niemand kommt dir gleich. Und so machen wir uns eins mit den himmlischen Chören und rufen ohne Ende. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's, gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch. Nach dem Mahl. Er dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, welches vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Groß ist das Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und so lasst uns beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Nutzt gerne die Gelegenheit, sich einmal nach rechts und links umzuwenden und euch gegenseitig ein Zeichen des Friedens zuzusprechen. Würdig ist das Lamm. Wir beten an. Wir werden gleich die Austeilung so machen, wie wir es schon einigermaßen gewohnt sind. In der ersten Runde wird ein Kelch rausgegeben zum Trinken und in der zweiten Runde ein Kelch zum Eintauchen. Behaltet also die Oblate sichtbar in die Hand, wenn ihr eintauchen wollt. Eingeladen zum Abendmahl sind alle, die glauben und die getauft sind. Und so kommt, denn es ist alles bereit, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wir beginnen hier auf der von mir aus linken Seite und arbeiten uns dann so durch.
Thank you. schenkst mir deine Liebe jeden Tag, du lässt mich nie im Stich. Mein Vater, du bist immer bei mir, Herr, ich preise deinen heiligen Namen, du bist König, du bist mein Herr und mein Gott, Herr, ich preise deinen heiligen Namen, du bist König,
danken mit dem Danklied. An dieser Stelle noch ein paar Hinweise. Nächste Woche, Sonntag, wie üblich, Gottesdienst, 10.30 Uhr. Diesmal auch mit Taufen. Wir freuen uns sehr, dass ein paar Kinder getauft werden. Kommt gerne herzlich und nehmt sie auf in die Gemeinschaft der Getauften. Jetzt am Mittwoch ist wieder Bibeltreff. Mittwoch, 26. Juni, 18.30 Uhr. Es geht weiter im 1. Thessalonicher Brief. Herzliche Einladung dazu. Und die neuen Gemeindebriefe stehen für den Verteiler auch bereit. Also alle, die da irgendwie mithelfen, die Gemeindebriefe zu verteilen, holt sie gerne ab, damit die schnell rausgehen. Und ich weise schon mal darauf hin, bald sind ja Ferien und wir haben auch wieder verabredet, dass wir freitags immer wieder uns gemeinsam zum Grillen treffen wollen. Unser jetzt schon traditionelles eigentlich, Nikolai-Grillen, jeden Freitag 18 Uhr, sofern sich natürlich auch dann immer Leute finden zum Grillen und zum Aufbauen und so. Sieht bisher ganz gut aus, aber muss man immer mal gucken. Okay, wir erheben uns. Aus unserer Gemeinde verstarb und wurde kirchlich bestattet Friedrich Hellmann im Alter von 91 Jahren. Und so lasst uns für uns und andere beten. Himmlischer Vater, wir befehlen dir die Angehörigen von Friedrich Hellmann an und bitten dich, dass du mit deinem Trost und mit deinem Licht in ihr Leben hineinkommst und sie dich erkennen. Jesus, du hast die Strafe auf dich genommen, damit wir einander in Freiheit lieben können und begegnen können. Du hast uns gezeigt, wie wir vergeben sollen, wie wir uns auch gegenseitig stärken. Und so oft scheitern wir daran. Und deswegen bitten wir dich um deine Kraft, um deine Liebe in uns. Wir bitten dich um deine Gnade, dass wir einander wirklich sehen und aus dir heraus leben. Und Heiliger Geist, erfülle uns jetzt auch mit deiner Liebe, wenn wir in unseren Alltag zurückkehren. Leite uns in deiner Wahrheit, im Umgang miteinander, mit den Entscheidungen, die im Laufe der Woche anstehen. Und führe uns darin, für andere und für diese Welt in deinem Namen einzutreten. Du bist der Herr. Und wir rufen deinen Namen aus über all die Umbrüche in dieser Welt, in unserem Land, über die Kriegsgebiete dieser Welt. Du regierst und dein Reich wird kommen. Darauf vertrauen wir. Amen. Und so geht hin mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Lasst euch gerne vom Nachspiel noch einladen, zum Kaffee und Keksen zu bleiben.